Als Agamemnon mit seiner Kriegsflotte Troja angreifen wollte, da hat er ein großes Problem gehabt. Es war nämlich absolute Windstille und das ist wirklich ein Problem, wenn man mit einer Segelflotte unterwegs ist. Durch einen Seher hat er dann erfahren, wie er dieses Problem lösen kann. Er sollte der Göttin Artemis seine Tochter, die Iphigelie, opfern. Und das hat er dann auch gemacht. Iphigelie ist dann aber kurz bevor sie dann auf diesem Brandaltar gestorben ist, durch eine Hirschkuh ersetzt worden und Artemis hat sie dann nach Tauris entführt. Soweit die griechische Mythologie, eine Geschichte eben, wird uns wahrscheinlich jetzt innerlich nicht allzu sehr bewegen. Ich glaube, bewegender ist es dann, wenn man bedenkt, dass es in vergangenen Zeiten tatsächlich Menschenopferungen gegeben hat. Dass es da Menschen gegeben hat, die nicht einmal davor zurückgeschreckt haben, ihre eigenen Kinder irgendwelchen toten Götzen zu opfern. Und der lebendige Gott der Bibel hat diese bestialischen Menschenopferungen immer aufs Schärfste verurteilt. Und er hat seinem Volk immer wieder eingetrichtert, seid nicht so wie die. Verhaltet euch nicht so. Ihr seid anders, ihr seid besser, ihr seid mein Volk. Verhaltet euch nicht so wie diese Götzendiener. Haltet euch fern von denen, grenzt euch ab von denen. Und im 5. Buch Mose, kurz bevor das Volk Israel dann so ins gelobte Land reingezogen ist, da steht: Wenn du in das Land kommst, das Jahwe, dein Gott, dir gibt, dann versuche ja nicht, so abscheuliche Dinge zu tun wie seine Bewohner. Bei dir soll keiner gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, also auf einen Brandaltar opfert. Und umso verwirrender und furchtbarer ist deshalb unser heutiger Bibeltext. Es geht heute um eine Stelle, die will man eigentlich gar nicht lesen, da will man eigentlich gar nicht drüber nachdenken und eigentlich will man auch nicht drüber predigen, weil es einfach so grauslich ist. Es kann einem dann wirklich den Magen umdrehen, weil es einfach so eine hässliche Geschichte ist, einerseits. Auf der anderen Seite weist diese Geschichte aber so klar und eindeutig auf Jesus hin, dass es auch eine der schönsten Geschichten im Alten Testament ist. Wir nehmen heute durch 1. Mose Kapitel 22. Das ist die Geschichte vom Auftrag Gottes an Abraham, seinen Sohn Isaak zu opfern. Und das ist Abrahams große Abschlussprüfung. Einige Zeit danach stellte Gott Abraham auf die Probe. Einige Zeit danach, das heißt, da ist davor schon einiges passiert. Abraham war ungefähr um die 100 Jahre alt, als Isaak geboren worden ist. Also er war weit über 100 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt. Da ist einiges passiert. Er hat einige Prüfungen mehr oder weniger gut bestanden. Er ist aus Haran ausgezogen, er ist durch die Wüste gezogen, hat viel erlebt. Er hat Auseinandersetzungen und Erlebnisse gehabt, auch mit seinem Neffen Lot. Er hat zweimal seine Frau Sarah als seine Schwester ausgegeben und er hat verschiedene Erlebnisse gehabt mit Sodom und Gomorra und verschiedenen Menschen. Und jetzt ist also die Zeit gekommen für seine Abschlussprüfung, die Matura könnte man sagen, oder die Lehrabschlussprüfung. Und wir wissen von der Schule, die Abschlussprüfung, die kommt zum Schluss. Es wäre eigenartig, wenn man eine neue Schule anfängt und der Lehrer sagt, so nächste Woche schreiben wir Matura. Wäre interessant. Aber das ist nicht so. Sondern ein Schuljahr baut aufs Vorige auf und irgendwann kommt man zum Schluss und dann kommt die schwere Abschlussprüfung. Und es wird einfach von Jahr zu Jahr und von Schularbeit zu Schularbeit immer schwieriger. Und ich nehme an, ich werde in letzter Zeit, das letzte Jahr auch so die Pressestatements von der Regierung mehr oder weniger mitverfolgt haben. Und ich finde es immer interessant, wenn dann der Gesundheitsminister auftritt und sagt, die zwei Wochen, die vor uns liegen, das wird die größte Herausforderung. Das wird jetzt die schwierigste Zeit. Da denkt man sich, okay, beißt man die Zähne zusammen und hält man durch. Einige Zeit später, jetzt liegt die schwierigste Zeit vor uns. Das wird jetzt die größte Herausforderung. Da denkt man sich, okay, hilft eh nichts. Wieder einige Zeit später, jetzt kommt die wirklich schwierige Zeit. Das ist die schwierigste Phase, die vor uns liegt. Und irgendwann denkt man sich, ich kann es nicht mehr hören. Wann hat das endlich ein Ende? Immer wird es schwieriger. Und jetzt kommt eben für Abraham das dicke Ende, die härteste Prüfung. Und da steht, Abraham, sagte Gott zu ihm. Ja, antwortete er. Also Gott ruft und Abraham ist zur Stelle. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak. Oh ja, da denke ich mir, da wird Abraham das Herz aufgegangen sein. Sein Sohn, sein ganzer Stolz, sein Ein und Alles. Auf ihm liegt die Verheißung Gottes. Wie freut er sich über diesen seinen Sohn? Was hat Gott wohl Großes mit seinem Sohn Isaak vor? Zieh in das Land Moria. Aha, Moria, das ist ungefähr eine 3-Tages-Reise. Gut, oder 3 Tage Zeit mit seinem Sohn, kann gute Vater-Sohn-Gespräche führen. Okay, warum nicht? Machen wir das. Und opfere ihn als Brandopfer auf dem Berg, den ich dir zeigen werde. Boom. Jetzt ist die Bombe platzt. Man hätte mit vielem rechnen können, aber nicht damit. Das wirft so viele Fragezeichen auf. Was soll das? Wie kann Gott, ich meine, der lebendige Gott, der liebende Gott der Bibel, wie kann dieser Gott sowas fordern, sowas verlangen? Das passt einfach überhaupt nicht. Von anderen Göttern weiß man das, von anderen Völkern weiß man das, aber doch nicht der Gott der Bibel. Und es gibt 3 Dinge, 3 Versprechen, die Gott Abraham gegeben hat. Das haben wir letzten Sonntag schon gehört. Das erste ist das verheißene Land. Das zweite ist, dass er einen Sohn bekommen wird, auf dem die Verheißung ruht und aus dem dann einmal ein großes, starkes Volk, das Volk Gottes, entspringen wird. Und die dritte Verheißung, dass durch ihn alle Völker der Erde gesegnet werden. Und jetzt sieht Abraham, wie das alles Wirklichkeit wird, wie Gottes Pläne funktionieren, wie die Versprechen Realität werden. Das verheißene Land, ja, der Sohn, ja, der ist wahrscheinlich inzwischen so ein kräftiger, junger Bursch, vielleicht schon ein junger Mann. Und Abraham ist alt, er ist sehr alt, aber er ist zufrieden. Er hat es geschafft. Er hat den guten Kampf des Glaubens gekämpft und er kann zufrieden sein. Er kann zufrieden auf sein Leben zurückblicken. Und jetzt auf einmal sowas. Das macht alles, was bisher war, kaputt. Was ist sein Leben dann wert? Was hat sein Leben für einen Sinn gehabt, wenn er jetzt seinen Sohn opfern soll? Den Hebräer 11, das ist so das große Kapitel der Glaubenshelden, da ist auch von Abraham die Rede. Da steht, aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf Gottes. Er verließ seine Heimat und zog in ein anderes Land, das Gott ihm zum Erbbesitz geben sollte. Er ging, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Und dann steht weiter, aufgrund des Glaubens war Abraham bereit, Isaak zu opfern, als Gott ihn auf die Probe stellte. Abraham, der die Zusage Gottes empfangen hatte, brachte seinen einzigen Sohn zum Opferaltar. Obwohl Gott ihm versprochen hatte, durch Isaak gebe ich dir die zugesagte Nachkommenschaft. Denn Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken konnte. Und in gewissem Sinne hat er seinen Sohn ja auch vom Tod zurückgehalten. Ich glaube, durch schwierige Zeiten hindurch, da kann man oft wirklich nur ein starker Glaube und eine starke Hoffnung, eine Hoffnung, die weit über den Tod hinausgeht, durchtragen und helfen. Aber trotz allem ist das wirklich heftig. Und es gibt einfach Dinge in der Bibel, die kriegen wir nicht auf die Reihe. Die können wir einfach nicht verstehen. Es gibt Eigenschaften und Charakterzüge und auch Handlungen von Gott, die wir einfach nicht verstehen können, die wir gerne beiseite lassen wollen, die wir nicht lesen wollen, weil es einfach unserer Meinung nach nicht zu einem lieben Gott passen. Und ich habe jetzt vor kurzem das Buch der Richter durchgelesen und da wird man auch mit dem Kopfschütteln nicht fertig. Da kriegt man fast ein Schleudertrauma vor lauter Kopfschütteln, weil da einfach Sachen drinnen stehen, die kann man gar nicht fassen, wie Gott gewisse Sachen zulässt. Und diese Unstimmigkeiten und scheinbaren Widersprüche, da müssen wir einfach lernen auszuhalten. Gott ist nicht so, wie wir ihn uns vorstellen, wie wir ihn gerne hätten. Gott ist Gott und sonst keiner. Keiner ist ihm gleich. Karl hat in seiner vorletzten Predigt gesagt, dass wir beim Bibellesen unserer Fantasie ein bisschen freien Lauf lassen sollen, unsere Fantasie walten lassen sollen. Das heißt nicht, dass man dann Sachen in die Bibel reinliest, die da gar nicht drinnen stehen, aber es bedeutet, dass wir uns da rein fühlen sollen und überlegen, wie es diesen Menschen in diesen Geschichten wohl ergangen sein muss, wie sie gefühlt haben, was sie gedacht haben, wie würde es mir in dieser Situation gehen. Und dadurch werden diese Bibelgeschichten einfach lebendig. Aber in diese Geschichte, da wollen wir uns ja gar nicht reinfühlen. Wir wollen ja gar nicht wissen, wie es Abraham da ergangen ist. Und es ist interessant, wenn wir da weiterlesen, dass das mit keinem Wort erwähnt wird, wie es Abraham gegangen ist, was er sich da gedacht hat. Also es ist sehr trocken und informativ geschrieben. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er spaltete Holz für das Brandopfer und sattelte seinen Esel. Dann nahm er zwei seiner Leute und seinen Sohn Isaak und machte sich mit ihnen auf den Weg zu dem Ort, den Gott ihm genannt hatte. Keinerlei Gefühlsregung, überhaupt nichts. Ich glaube, dass da sehr viel Gefühl dabei war, aber es steht ihm hier nicht beschrieben. Am dritten Tag erblickte er den Berg aus der Ferne. 3 Tage waren sie unterwegs. Und ich denke mir, was muss das für ein Horrortrip gewesen sein für ihn? Was muss da sich in seinem Kopf abgespielt haben, 3 Tage lang? Und ich kann mich noch an die Matura erinnern, da waren wir auch 3 Stunden im Turnsaal die Tische weit auseinandergestellt. Kopfweh, Schwindel, Schweißausbrüche, Magen verkrampft sie, doch nur mehr aufs Klo gehen, nein, geht nicht mehr, ich darf nicht mehr raus, jetzt muss ich da sein. Und dann so Gedanken, ich stehe einfach auf und gehe. Matura ist ja völlig überbewertet, wer braucht das schon? Ich mache irgendwas anderes und wenn ich mir auf einer Autobahn rausstätte, vor das Klo setze und Münzen sammle, irgendwas, nur weg da. Ich will das nicht. Und man ist völlig auf sich allein gestellt. Die Tische sind weit auseinandergestellt, man schaut herum, aber es ist keiner da, der am helfen kann. Man sitzt dort auf dem Tisch im kalten Turnsaal, hat die Zettel vor sich, irgendwie verschwimmt alles, es ist ein Schwindlig und man kommt da nicht raus. Abraham, Isaak und 2 Diener waren am Weg. Aber nur Abraham hat das Ziel gekannt, nur er hat den Auftrag gekannt und nur er hat gewusst, dass so wie es ausschaut, er wahrscheinlich mit Isaak dorthin geht, aber ohne Isaak wieder heimkommt. Wie soll er das dann seiner Sarah erklären? Ja, ich war kurz auf dem Berg und habe unseren Sohn geschlachtet. Es muss ein wirklicher Horrortrip gewesen sein für ihn. Und er hat sich wahrscheinlich in seinem ganzen Leben noch nie so einsam gefühlt. Und in seinem Kopf sind Fragen, 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 die er nicht versteht und nicht beantworten kann. In der Bibel werden wir immer wieder aufgefordert, dass wir uns gegenseitig helfen sollen, dass wir füreinander beten sollen, füreinander da sein, uns stützen, einstehen füreinander. Aber es gibt manche Prüfungen, da müssen wir einfach ganz alleine bestehen. Da ist dann absolut keiner da, der uns da irgendwie durchhelfen könnte. Das ist dann wie eine Tür, da müssen wir einfach durch, ob wir wollen oder nicht. Da hilft dann nichts. Und nicht durch jede Tür, durch die wir durchgehen müssen, wollen wir auch durchgehen. Und wie oft hat sich Abraham wohl überlegt, einfach umzudrehen, einfach Nein zu sagen. Das mache ich nicht. Ich opfer nicht meinen Sohn. Wie oft hat er hinterfragt, ob das überhaupt Gott war, der den Auftrag gegeben hat. Vielleicht war das ja ein böser Geist, der sich als Gott ausgegeben hat. Das wäre doch eine logische Erklärung dafür. Gott wird doch nie sowas verlangen. Wie sicher war er sich wirklich, dass Isaak wieder vom Tod ins Leben zurückkommt? Ich meine, wer tot ist, ist tot. Da kommt keiner zurück. Und auf Isaak ist ja die Verheißung gelegen. Wenn Isaak tot ist, dann stirbt die Verheißung, dann stirbt alles, dann ist alles umsonst gewesen. Hebräer 11, da ist gleich am Anfang eine schöne Definition von Glaube. Da steht, was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Glaube ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Und Abraham ist ein Glaubensheld. Aber Glauben bedeutet eben auch, darauf zu vertrauen und zu hoffen auf Dinge, die man nicht sieht, wo man keine Bestätigung hat, wo man keinen Beweis hat, keine Sicherheiten hat. Und das ist alles andere als einfach. Wenn wir alles wissen würden, alles sehen würden, alles verstehen würden, ja, dann bräuchte man einmal Glauben, dann bräuchte man immer Vertrauen. Aber Abraham ist ein wirklicher Glaubens- und ein Hoffnungsheld, ein Vorbild für uns. Ein anderes Vorbild der Hoffnung ist für mich meine Tochter. Und sie hat mir jetzt erst vor ein paar Tagen gesagt, Papa, weißt, am wichtigsten ist, dass man niemals die Hoffnung verliert. Aber wenn momentan vielleicht alles ganz schlimm ist, irgendwann ist es vorbei und dann kann man sich wieder freuen. Und so ist sie wirklich ein Vorbild für mich. Und so kann man von seinen Kindern noch was lernen. Und ich glaube, so ungefähr wird es Abraham auch gegangen sein. Und er wird auch gedacht haben, ich weiß nicht, wie das weitergeht. Ich weiß nicht, wie das ausgeht. Aber ich weiß, dass alles in Gottes Hand ist. Und irgendwann wird dieser Albtraum vorbei sein und ich werde mich wieder freuen können. Aber trotz aller Hoffnung gibt es Situationen im Leben, die sind so unsagbar schwierig und schlimm, dass man wirklich fast daran zerbrechen könnte. Und ich kann mir wirklich vorstellen, wie sich alles in seinem Kopf gedreht hat und wie einfach hilflos da einen Schritt von anderen gesetzt hat in dieser kleinen Gruppe und mit an jedem Schritt kommt er näher zu diesem Berg hin, wo er weiß, was passieren wird. Und seine Beine werden wahrscheinlich mit an jedem Schritt schwerer. Und dann kommen wir uns an. Da sagt er zu seinen Leuten, ihr bleibt bei dem Esel hier. Ich werde mit dem Jungen dort hinaufgehen, um anzubeten. Und dann kommen wir wieder zurück. Ich kann mir vorstellen, wie die Worte fast in seinem Hals stecken geblieben sind. Abraham lud seinem Sohn die Holzscheite auf den Rücken. Er selbst nahm den Topf mit dem glühenden Kohlen und das Messer. So gingen sie beide miteinander. Was ist das für eine grausame Vorstellung? Der Sohn der selbst das Holz für seine eigene Hinrichtung dort tragt. Da sagte Isaak: Vater, ja, mein Sohn, schau, wir haben Feuer und Holz, aber wo ist das Lamm zum Brandopfer? Das ist so makaber, wenn das Opferlamm fragt, wo das Opferlamm ist. Aber diese Frage fasst letztendlich das Alte Testament zusammen. Wo ist das Opferlamm? Seit dem Sündenfall wartet die Menschheit auf das Opferlamm, auf den Stellvertreter, auf denjenigen, der alles wieder ins Lot bringt, der die Suppe auslöffelt, der alles wieder gut macht, der sich selbst opfert für die anderen. Wo ist das Opferlamm? Und so gingen sie beide miteinander. Als sie die Stelle erreichten, die Gott ihm genannt hatte, baute Abraham den Altar. Dann schichtete er das Holz auf und fesselte seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und dann griff er nach dem Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Und das ist einfach furchtbar. Das ist unfassbar. Das ist unbegreiflich. Das ist irgendwie so unwirklich, wie ein böser Traum. Da rief der Engel Jahwes vom Himmel her: Abraham, Abraham. Ja, erwiderte er, halte ein, tu dem Jungen nichts zuleide. Jetzt weiß ich, dass du Gott gehorchst, denn du hast deinen einzigen Sohn nicht verweigert. Es ist gerade noch mal gut gegangen. Im letzten Moment war dieses Stopp da. Was für eine Erleichterung für Abraham. Jetzt ist der Albtraum endlich aus. Interessant hier ist auch der Begriff der Engel Jahwes. Das ist eine ganz besondere Bezeichnung. Nicht ein Engel oder der Engel Gabriel oder sonst irgendein Engel, sondern der Engel. Der Bote, das Sprachrohr, der Gesandte. Und wenn der Engel Gottes im Alten Testament auftaucht, dann ist das immer eine ganz besondere Situation. Und wenn man sich das so durchliest, diese Begebenheiten, merkt man immer, also man hat den Eindruck, als ob Gott selbst anwesend wäre. Und es gibt nicht wenige Theologen, die meinen, dass er mit dem Engel Jahwes, dem Engel Gottes, das Wort Gottes, also Jesus selbst gemeint ist. Und das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Aber man kann es auch nicht mit wirklicher Sicherheit sagen. Aber das ist eben nur so am Rande. Vielleicht erinnert es euch noch, wir haben einmal eine Predigtreihe gehabt, Wegweiser zum Kreuz. Und letztendlich weisen all diese Ereignisse und Geschichten im Alten Testament auf Jesus hin. Manche mehr, manche weniger. Und wenn man so eine alttestamentliche Geschichte vor sich hat, ist das so ähnlich wie bei so einem 3D-Bild. Wenn man es anschaut, interessantes Bild, aber wirklich spannend wird es erst, wenn man die richtige Brille aufsetzt. Auf einmal geht dieses Bild nach hinten und man sieht das 3D-Bild. Man sieht plötzlich das Bild hinter dem Bild, man sieht unter die Oberfläche. Es wird auf einmal dreidimensional. Und genauso ist es mit diesen Geschichten im Alten Testament. Es sind eine interessante Oberfläche, interessante Geschichten, aber erst mit der richtigen Brille, mit dem richtigen Blick, wenn der Heilige Geist die Augen öffnet, erst dann sieht man hinter die Kulissen, unter die Oberfläche und man erkennt eine weitere Dimension und man sieht Jesus. Manchmal sehr eindeutig und klar und manchmal auch etwas versteckter. Aber mir fällt keine Begebenheit im Alten Testament ein, wo gleich zweimal so klar auf Jesus hingewiesen wird, wie in dieser Geschichte hier. Und theoretisch könnte man diese Geschichte hier auch beenden. mit einer sehr klaren Botschaft. Ein starker Glaube bewährt sich. Es zahlt sich aus, Gott zu gehorchen. Und Abraham ist ein Bild für unseren liebenden himmlischen Vater, der bereit ist, sogar seinen eigenen geliebten Sohn zu opfern. Und Isaac ist ein Bild für Jesus, der selbst das Holz zu seiner Hinrichtungsstätte tragt. Und es ist auch interessant, der Berg Moria ist nicht zufällig ausgewählt, sondern das ist der Berg, wo dann später der Tempel in Jerusalem gebaut worden ist, dort, wo dann alle Jahre das Passahlamm geschlachtet wird. Das ist der Berg Moria. Und Isaac geht bereitwillig, ohne Murren, ohne Gegenwehr. Er lässt sich dort fesseln und niederbinden und ist bereit, sein Leben zu geben, wenn sein Vater das so will. Und viele Jahre später ereignet sich genau am selben Ort eine sehr ähnliche tragische Geschichte. Nur, dass bei Jesus niemand Stopp geschrien hat. Er ist den Weg nicht so wie Isaac bis zum Ende gegangen, weil es notwendig war und weil er bereit war. Und durch Jesus erfüllt sich dann auch die dritte Verheißung. Wir erinnern uns, das verheißene Land, der Sohn, aus dem ein Volk entsteht, und alle Völker auf der Welt sollen gesegnet sein. Und durch Jesus gehören wir, die wir an Jesus glauben, zum Volk Gottes und sind dadurch gesegnet. Aber die Geschichte endet hier nicht. Isaac ist ein Bild von Jesus, ein Wegweiser, aber er ist nicht das Opferlamm. Und erinnern wir uns nochmal an die Frage von Isaac: Schau, wir haben Feuer und wir haben Holz, aber wo ist das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete: Gott wird schon für ein Lamm sorgen, mein Sohn. Was ist das für eine tiefgründige Aussage? Gott selbst wird für ein Lamm sorgen. Isaac ist nicht das Lamm. Und als Abraham dann aufblickte, sah er einen Schafbock, der sich mit seinen Hörnern im Gebüsch hinter ihm verfangen hatte. Er holte das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Was für ein Stein muss Abraham da vom Herzen gefallen sein? Sein Sohn darf leben. Er muss nicht sterben. Es gibt einen Stellvertreter, ein anderes Lamm, das anstelle von Isaac geopfert wird. Und da haben wir das zweite Bild, den zweiten Wegweiser auf Jesus hin. Und wie ich finde, ist dieser zweite Wegweiser noch klarer, noch schöner, noch eindeutiger. Und die Frage, wo ist das Opferlamm, wird letztendlich viele, viele Jahre später von Johannes dem Täufer beantwortet. Im Johannes-Evangelium im ersten Kapitel steht: Am nächsten Tag sah Johannes Jesus auf sich zukommen und sagte: Seht, das ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der Welt auf sich nimmt. Seht das Lamm Gottes. Isaac hat nicht sterben müssen. Es hat ein anderes Opferlamm an seiner Stelle gegeben. Und ich muss nicht sterben. Ich muss keinen ewigen Tod erleiden. Es gibt ein anderes Opferlamm, das an meiner Stelle für meine Sünden und meine Fehler gestorben ist. Und du musst nicht sterben. Du musst keinen ewigen Tod erleiden, weil es ein anderes Opferlamm gibt, das für deine Fehler und deine Sünden gestorben ist. Und den Ort nannte er Jahwe Jire. Jahwe sorgt vor. Und noch heute sagt man, auf dem Berg Jahwes ist vorgesorgt. Und jetzt kommen wir zum Schluss, zum Namen dieser Predigtreihe und der Predigt, die Namen Gottes, Jahwe Jire. Jahwe, Gott, sorgt vor. Auf dem Berg, auf dem Jesus gekreuzigt wird, ist vorgesorgt. Noch heute sagt man, auf dem Berg Jahwes ist vorgesorgt. Dort auf Golgatha, wo Jesus sein Leben für uns, für unsere Sünden gelassen hat, ist vorgesorgt. Er starb für mich, ich will für ihn leben. Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt, das meine und deine Sünde trägt und hinwegnimmt. Amen.